Moin Nick.
Moin Paul.
Wie geht's?
Ganz gut. Warum grinst du so?
Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen komisch. Wir nehmen eine Doppelfolge auf diesen Abend. Das ist komisch, dich das zweimal zu fragen.
Das wirkt so, als würdest du lauern, als würdest du jetzt gleich so, ja. Irgendwie so,
du Lügner.
Genau, es
wäre so eine Trap. Gar nicht gut.
Ja. Nee, alles gut. Ja, genau. Also wir reden heute über den Junggesellenabschied, aka das Brettspielwochenende, was Menschen auch verwirrt hat, dass wir erst zu spät revealed haben, dass es der Junggesellenabschied ist.
Ja, stimmt. Ich war auch überrascht, dass du das als Folgentitel gewählt hast.
Ja, aber wir haben es ja dann auch in der Folge gesagt.
Ja, alles gut. Alles gut.
Ich dachte auch, also wir saßen hier und haben uns unterhalten und ich dachte, okay, vielleicht willst du nicht erzählen, dass es der Junggesellenabschied ist. Halt es erstmal so ein bisschen abstrakt und dann irgendwann war es dann doch der Junggesellenabschied und dann dachte ich, kann ich die Folge auch so nennen? Ja, es ist einfach das komplizierte Leben eines Social-Media-Influencers.
Ja, listen this for confused, mistakes were made. Jetzt sind wir hier, Teil 2. Genau, es war ja ein ganz langes Brettspielwochenende und wir haben ja die letzte Mal sehr lange über Nemesis gesprochen, habe ich mir schon gedacht, dass es auch länger dauert, wahrscheinlich darüber zu reden und deswegen haben wir gesagt, machen wir nochmal einen zweiten Teil und es war ja ein Auf und Ab. Der Erlebnisse. Wir sind gut eingestiegen mit Root, wir sind auf den Boden gekracht mit Super Boss Monster, wir sind wieder in den Himmel hochgeflogen mit Nemesis, ein bisschen übertragenen Sinne, aber es hat uns ja Spaß gemacht. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir wieder runter, aber erstmal kommt ja noch ein anderes Spiel. Ich habe als nächstes hier stehen Excalibur.
Ich wollte auch sagen, wenn du die achte Mal weiterfahren willst, machen wir erst ein anderes Spiel.
Ja, vielleicht geht es ja auch also ein bisschen so weiter oben, halbwegs oben, wir reden mal drüber. Excalibur.
Ja, Excalibur hast du gebackt. Das ist auch wirklich relativ schnell angekommen, ne? Das war ja letztes Jahr, glaube ich, oder erst?
Ja, also das ist, ja, bist schnell angekommen, ja, ist so.
Ja, wirkt aber ja auch schon während der Kampagne sehr fertig. Also man hat ja auch da schon Videos von anderen Influencern gesehen, die da Review-Muster bekommen haben. Wir haben ja leider keins bekommen, ich hatte ja sogar nachgefragt. Und die sahen ja auch schon extrem weit aus. Also da hat man auch schon die Premium-Komponenten gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was dieses Spiel auszeichnet. Und dementsprechend ja eigentlich nicht so überraschend, dass es so schnell ging, aber man muss ja trotzdem lobend erwähnen, wenn Crowdfunding-Kampagnen nicht irgendwie 12 Monate verzögert sind.
Ja. Genau, Excalibur ist ein wirklich sehr einfaches Spiel, so eine Art, ja, Social Deduction ist jetzt ein bisschen Quatsch. Man muss halt am Ende des Tages, kriegt jeder Token, auf einem Token ist das Excalibur-Schwert drauf und man muss am Ende von mehreren Spielrunden das Excalibur-Schwert quasi in der Hand haben und alle anderen Spielen und man selbst haben halt Möglichkeiten, um immer wieder Tokens mit anderen zu tauschen, durchzumischen, in den generellen Pool zu mischen und man muss halt die ganze Zeit einerseits immer so ein bisschen versuchen, im Blick zu haben, wer könnte das Schwert gerade haben und wann ist der gute Zeitpunkt und mit welchen Karten, also mit welchen Tokens hole ich es mir zu mir. Und das Spiel war im Crowdfunding, gab es so 3 verschiedene Editionen von billig über Premium bis Ultra Premium.
Ratet mal, was Paul gebackt hat.
Ich Crowdfunding Offer habe natürlich Ultra Premium gebackt. Das hat, ich glaube, 58 Euro waren es gekostet, plus Versand, plus Wett, also um die 80 Euro für das Spiel. Ja, weil es natürlich schon für so eine Art simples Spiel dauert eine Runde so 15, 20 Minuten relativ viel ist. Und genau, wir haben halt jetzt die Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Wir waren zu viert. Und ja, wie hat es dir gefallen?
Ja, also wir müssen auf jeden Fall als erstes über die Premium-Komponenten sprechen.
Ja.
Weil, ja, das namensgebende Excalibur ist halt ein Schwert, logischerweise. Und das liegt auch wirklich als Metallschwert in dieser kleinen Schachtel. Also jetzt ist es kein Life-Size-Schwert, aber so, weiß ich nicht, 15 Zentimeter ist die Klinge schon lang.
Ja.
Und die ist auch wirklich sehr cool eingearbeitet in diese Verpackung. Das heißt, die Verpackung ist zwar geschlossen, aber das Schwert ist trotzdem sichtbar, weil es durch so einen perforierten Pappdeckel trotzdem noch sichtbar ist. Und man kann es auch noch anfassen, wenn man es möchte. Und das ist schon irgendwie das Highlight der Hingucker. Also diese Schachtel sieht schon sehr, sehr cool aus. Und dann sind noch 2 weitere Schwerter drin. Keine Ahnung, wie die heißen, das ist völlig egal. Auf jeden Fall bilden die so ein bisschen das Board. Also man legt diese 3 Schwerter mit der Spitze aneinander, dass sich so ein Mercedes-Stern quasi ergibt. Und dann entstehen dadurch so 3 Bereiche. Und in diesen 3 Bereichen liegen dann die Tokens, die man dann manipulieren kann. Und ja, diese Komponenten sind, also diese Schwerter sind auf jeden Fall ein totaler Hingucker. Und ich habe erstmal alle die Dinger in die Hand genommen. Sieht sehr schick aus, fühlt sich sehr gut an, ist... Ich war überrascht, dass die nur einseitig quasi gefertigt sind, weil also vorne drauf sind sie halt irgendwie, ja, so, wie nennt man das, so perforiert, nicht perforiert, aber so geformt, Relief. Halt gegossen, ja, ja. Whatever, genau, haben wir so ein Relief und auf der Rückseite sind sie einfach nur flach. Da sind sogar noch so ein paar Magneten extrem billig eingelassen, damit sie halt magnetisch in dieser Schachtel auch dann halten und so, aber ja, es ist fürs Spiel halt völlig egal, die liegen ja auf dem Tisch, das heißt, die Unterseite siehst du eh nicht, das ergibt voll Sinn, aber ich habe trotzdem, als ich sie in die Hand genommen habe, so ein bisschen gedacht, so, ach, das hätten sie jetzt auch nochmal machen können.
Ja.
Aber wie gesagt, also mechanisch natürlich sowieso völlig egal. Die Dinger sind auch generell völlig egal für das Spiel. Die bewegt man eigentlich überhaupt nicht im Spiel. Die sind wirklich nur dazu da, um diese Bereiche abzutrennen. Dementsprechend habe ich dann auch schon gedacht, naja, hätte man die jetzt unbedingt gebraucht? Man weiß es nicht. Ich habe auch gedacht, also während die Kampagne lief, hat man die ja auch schon gesehen, dass man die halt irgendwie bekommt. Ne? Wenn ich jetzt quasi Excalibur habe, dass ich dann das Schwert auch bekomme, dieses Metallschwert. Aber das ist ja, so funktioniert das Spiel ja nicht, diese Information ist ja geheim.
Wäre auch ziemlich dumm. Wir können das ja nicht so spielen, dass du dir das Schwert nehmen darfst, wenn du Excalibur hast. Das ist für mich in Ordnung. Wir auslegen das einfach nicht.
Ja, und das war mir einfach nicht klar, wie das mechanisch funktioniert vorher. Deswegen war ich davon so ein bisschen überrascht. Und die andere Premium-Komponente sind halt diese Tokens, die man da in dieses Player-Area quasi reinlegt und diese Common-Area. Und die zieht man dann durch verschiedene Mechaniken. Und die sind in der Standardversion Pappe, in der Premium-Version Holz und in deiner Super-Deluxe halt so Plastik-Dinger, die so mehrschichtig geformt sind. Also kann man wirklich auch spüren, dass sie da eine Rückseite haben, die dann sehr detailliert gefertigt ist. Und die wirken schon sehr Premium. Ich weiß immer noch nicht, haben wir auch schon in der Crowdfunding-Folge darüber gesprochen, ob nicht Holz irgendwie die wertigere Variante gewesen wäre. Aber who cares? Also fühlt sich auf jeden Fall schon sehr wertig an. Lesbarkeit ist, finde ich, nicht so perfekt, weil es so das klassische Problem ist, wie druckst du auf Plastik?
Ja,
und so. Die ist so leicht unscharf, die Schrift. Gerade bei den Tokens, die dann ein bisschen längeren Text haben, ist die dann halt sehr klein und so latent unscharf. Ist aber nicht schlimm. Also man kriegt es auf jeden Fall rauszulesen. Es sieht einfach, finde ich, immer nicht ganz so wertig, als wenn Schrift unscharf ist. Deswegen ist mir das aufgefallen. Aber ansonsten sind die schon echt ganz, ganz schick gemacht. Die haben halt alle natürlich dieselbe Rückseite, damit man nicht erkennt, was für ein Token es ist. Und auf der verdeckten Seite ist dann so ein Mini-Mini-Artwork von dem Charakter, den das Token widerspiegelt. Also keine Ahnung, gibt dann da, weiß ich nicht, den Dieb, dann ist halt so ein kleiner Dieb abgebildet. Und darunter ist dann der Text, der dir dann sagt zum Beispiel, bei dem Dieb, du darfst bei zwei Spielern jeweils einen Token klauen. Und ja.
Ja, also wirklich super simples Spiel, ganz schnell erklärt. Genau, wie gesagt, man hat die Token und wenn man Excalibur hat, versucht man es zu behalten und zu vertuschen, dass man es hat. Und wenn man es nicht hat, versucht man halt rauszufinden, wer es hat. Und deshalb, wo man jetzt nicht irgendwie dauernd irgendwo unter Token schaut, hat das relativ gut geklappt, dass wir Excalibur immer gecheckt haben.
Aber bei manchen Leuten mehr, manchen weniger. Ja, es gab auch Leute, die sich irgendwie komplett haben verarschen lassen.
Ja, das stimmt. Aber meistens hatte ich das Gefühl, dass wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür haben, ja, was gerade liegt. Und nee, das hat eigentlich Spaß gemacht. Ich muss sagen, die große Schwäche des Spiels ist es, dass es die vorderen Runden einfach aus meiner Sicht relativ irrelevant sind. Also am Anfang ist es natürlich so, ich weiß, eine andere Spielrunde hatte ich direkt Excalibur am Anfang und dachte so, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich Token kriege. Es gibt auch so ein Token, dass man zum Beispiel verhindern kann, dass jemand einem was klaut und sowas, ne? Dass ich das einfach die ganze Zeit behalte, aber überhaupt gar keine Chance.
Nee.
Also das ist ausgeschlossen, dass du das behältst und dadurch fühlen sich die erste Hälfte der Spielrunden, ich weiß nicht, wie viele Spielrunden gibt es so, ich würde sagen 8 bis 10 vielleicht, fühlen sich irgendwie, also was dynamisch, weil es davon abhängt, wann gewisse Conditions eintreten, fühlen sich ehrlicherweise relativ irrelevant an. Klar, du musst gucken, dass du weißt, wo das Schwert ist in der Zeit und dich vielleicht auch vorbereiten, aber du tauschst so oft die Token, also es ist ja quasi deine Handkarten sind halt nur Token, aus, dass du da gar keine Taktik machen kannst, die du am Anfang irgendwie festlegst. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir denke, so, okay, da hätte es vielleicht einfach nur halb so lang dauern müssen und man hätte einfach die letzten Spielrunden quasi kondensiert gebraucht, weil hinten raus hat das immer mega Spaß gemacht.
Ja, genau, es ging mir ähnlich. Also ich hatte auch das Gefühl, dass es eher darum geht, dass du halt über diese etwas längere Anzahl von Runden die ganze Zeit tracken musst, wo Excalibur gerade ist. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen das Problem gewesen. Wir waren halt nur zu viert. Dementsprechend war es jetzt nicht so super schwierig. Das gab nicht so viele Optionen. Selbst wenn du dich jetzt irgendwie mega hast verarschen lassen, dann war die Chance halt immer noch 1-3, dass du richtig rätst, wer das hat. Und dann, das reicht meistens. Du kannst ja gar nicht... Wie soll ich es beschreiben? Also jeder hat 4 von diesen Tokens vor, die sich liegen in der Regel. Man kriegt manchmal mehr, manchmal weniger, so, aber so in der Regel sind es 4. Und dann kannst du halt da blind 2 ziehen oder sowas. Ne? Das heißt, das ist sowieso, da ist dann relativ wenig, dass du relativ wenig Einfluss hast. Sondern es geht mehr darum, dass du halt weißt, wer Excalibur hat und nicht welches konkrete Token das ist. Und das ist natürlich bei 3 anderen Leuten nicht so schwierig zu tracken, als wenn du es zu 8 spielst und dann da 7 Nasen sitzen, die es theoretisch alle haben könnten. Und es wechselt natürlich auch irgendwie. Ja, dann bei 7 oder bei 8 Mitspielenden wechselt das Ding vielleicht auch wirklich mal von zu jedem, ne, im Laufe dieser 8 bis 10 Runden oder so, während es halt bei 4 Leuten immer so wieder hin und also vor und zurück hüpft, ne, und ja, das hat man, finde ich, so ein bisschen gemerkt, dass ist meine Vermutung, dass es daran so ein bisschen gelitten hat. Ich glaube, so vielleicht mit 6 Leuten oder sowas wäre auf jeden Fall nochmal cooler gewesen. Würde ich auf jeden Fall nochmal probieren wollen.
Unbedingt.
Zu 4 weiß ich auch nicht, ob ich das noch unbedingt nochmal spielen wollen würde. Es war nett und das so als Lückenfüller kann man das auf jeden Fall machen. Aber ich würde das jetzt nicht irgendwie gezielt pitchen, glaube ich, zu 4. Das hat sich nicht so rund angefühlt. Und ja, ich fand ehrlich gesagt, für mich war die größte Schwäche des Spiels, dass die Tokens doch relativ lahm waren. Also es sind so, was denkst du, so 20 verschiedene vielleicht?
Ja, würde ich auch schätzen. Ich hätte mal weniger gesagt, aber ja, in dem Dreh. Ja, fand's ja auch, fand's ja auch relativ lahm, bin ich bei dir.
Und davon gibt's aber viele halt nur einmal. Also es gibt Excalibur nur einmal, dann gibt's noch The Cursed Blade, also die verfluchte Klinge, die ist halt quasi das Gegenteil. Wenn du die am Ende des Spiels auf der Hand hast, dann hast du doppelt verloren. Also nicht nur, dass du nicht gewonnen hast, sondern du hast dann auch quasi Minuspunkte gemacht. Und die gibt's nur einmal, dann gibt's halt so ein paar andere Tokens nur einmal im Spiel oder halt weniger als andere. Und dementsprechend ist die Gesamtmenge der, was sind das, 50, 60 Tokens bestimmt. Ja. Oder mehr noch wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, so viel mehr sind es gar nicht. Aber ist ja wurscht.
Also ja, so 50. In dem Dreh, ne? Also, und wenn dann aber da 20 verschiedene drin sind, wovon dann vielleicht ein Drittel unique ist, dann verteilt sich natürlich die restliche Menge auf die anderen Optionen. Und dementsprechend hast du halt einfach oft irgendwie drei Diebe auf der Hand oder drei von diesen anderen, von den Händlern oder so.
Ja.
Und die funktionieren mechanisch dann auch noch obendrauf sehr ähnlich. Also der Dieb erlaubt dir dann von zwei Spielern zu stehlen und der Händler erlaubt dir dann von einem anderen Spieler oder von dem Gemeinschaftspool irgendwie Tokens zu nehmen. Und das ist aber so ein bisschen Potato-Potato dann am Ende. Und deswegen, ja, das fand ich irgendwie, ja, das war so ein bisschen der Knackpunkt, dass es eigentlich oft immer aufs selbe hinausgelaufen ist. Ne? Und dann gibt es noch ein paar Tokens, also zum Beispiel Excalibur kannst du halt gar nicht spielen, wenn du es auf der Hand hast. Das heißt, es ist schon mal eine Option, die du verlierst, aus denen du wählen kannst in der Runde, weil du immer nur einen Token pro Runde spielst. Und dann gibt es auch noch andere, die sind einfach offensichtlich einfach nicht so gut. Also ich hatte dann eine auf der Hand, die hat mir erlaubt, wenn ich sie reveale, dass alle anderen Mitspielenden alle Tokens abschmeißen müssen, also zurück in diesen Common Pool, die männlich sind. Manche Chips sind halt irgendwelche männlichen Charaktere, ja, weiblichen Charaktere oder halt irgendwie neutrale Sachen wie das Schwert. Und das heißt, das waren nicht mal die Hälfte der Tokens statistisch gesehen, die davon betroffen war. Vielleicht sind es sogar mehr männliche als die anderen zusammen, weil es nicht genau 50-50 ist, aber whatever. Es war auf jeden Fall total unspektakulär, weil man ja sowieso auch wieder auf 4 aufzieht. Das heißt, das hat irgendwie gar nichts bewegt. Man
bestraft und teilweise sogar hat sich sogar nicht gefreut. Ja.
Also das war zum Beispiel ein relativ schlechtes Token und dementsprechend hat sich eigentlich immer, also haben eigentlich immer alle Leute entweder das gemacht, dass sie wem anders was geklaut haben, oder es gibt auch Sachen, dass du dir Tokens von anderen Mitspielenden angucken kannst. Das war dann halt so die nächstbeste Option. Aber so lief das eigentlich die ganze Zeit ab und die restlichen Spezialtokens waren dann eher so mal so ein Gotcha. Ne? Das war dann auch witzig. Es gibt dann zum Beispiel eine Karte, also eine Karte, sag ich schon mehr, so ein Token, was dir erlaubt, von einem Mitspieler alle Schwerter zu klauen. Und es gibt aber im Spiel dann halt einmal das Excalibur und das Cursed Blade und die sind von Anfang an auch unter den Mitspielenden aufgeteilt. Aber es gibt dann noch in den restlichen Tokens auch Tokens, die Schwert irgendwas heißen, also wo dann im Namen Schwert vorkommt, aber die eventuell eine ganz andere Mechanik haben. Also es gibt zum Beispiel das Squire Sword, das heißt, das Schwert von so einem Knappen oder das Holzschwert oder so, und die machen dann einfach gar nichts, zählen aber als Schwert. Und wenn du halt dir von jemandem die alle Schwerter geben lässt, kriegst du eventuell nur so einen Schrott und so. Das ist schon ganz nett. Aber ja, also ist es schon wirklich ein sehr seichtes Spiel, darf man nicht zu viel erwarten. Deswegen, also Social Deduction wirklich auch nur im Sinne von, dass man so ein bisschen die Gesichter lesen muss, wenn du sagst, ich klaue jetzt irgendwo und dann einer da total ängstlich guckt, dann denkst, aha, der hat wohl Excalibur, ne? Also so auf dem, das Level von Social Deduction ist da drin.
Ja. Ja, ja, ist so, ist auf jeden Fall, wie du sagst. Ist ein netter Absacker. Es hat, wie gesagt, manchmal schon so witzige Momente, ne? Wenn man, ich hatte zum Beispiel eine Situation, da hatte ich Excalibur und das verfluchte Schwert auf der Hand und der andere konnte mir einen Token klauen und er klaut mir irgendwie das verfluchte Schwert. Und du siehst, wie er noch versucht, ein Pokerface zu behalten für die anderen beiden. Und du weißt, dass er dich gerade stört. Also, das sind schon sehr coole Momente. Aber ja, alles gut. Ist ein nettes Absackerspiel. Ich würde es auch gerne nochmal mit einer größeren Gruppe spielen. Boardgame Geek sagt, ideal ist 6 Leute. Insofern scheint dein Gefühl da nicht so verkehrt zu sein. Okay, wir sind ja noch ein bisschen oben geblieben bei unserer Achterbahn der Spielqualität. Wir reisen jetzt spooktacular nach unten. Und vielleicht auch nicht, müssen wir drüber reden, weil wir als nächstes spooktacular gespielt haben. Das hat der eine Kumpel mitgebracht gehabt. Das war irgendwie ein ganz guter Pick, weil der eine musste dann zwischendurch ja weg und dann hatten wir irgendwie nur 2 Stunden Zeit, irgendwie was zu spielen. Hat Nemesis nicht reingepasst, dann haben wir das ausprobiert. Und das sah eigentlich ganz witzig aus. Also das ist ein Spiel, wo man quasi Horror, also fiktive Horrorfilm-Helden spielt oder Film-Bösewichte spielt. Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel so eine Killermaschine aus den 70ern gespielt oder du hattest, glaube ich, The Monster from Below oder sowas.
Nee, das war der andere Kumpel.
Stimmt.
Ich war der Mad Scientist,
der die ganze Zeit irgendwie fangen. Der andere hatte so ein Bienen.
Merkst du gerade, dass du jetzt gerade 4 verschiedene Charaktere aufgezählt hast? Das heißt, deine Geschichte mit der einen Typ war nicht da, ist einfach gelogen gewesen.
Nee, der eine Typ musste weg. Und wir hatten nur 1,5 Stunden Zeit, habe ich gesagt.
Ja, aber wir haben es trotzdem zu viert gespielt.
Ja, genau, weil der eine Typ nach 1,5 Stunden später weg musste. Deswegen haben wir nur das gespielt.
Ach, so meinst du das? Ich dachte, ja, er wäre weg gewesen.
Nee,
weil das
nee, er musste bald weg und okay, wir hatten nicht Zeit, was Längeres zu spielen. Haben wir das gut reinbekommen.
Ja, ups, da habe ich dir nicht zugehört. Ja, ich dachte, ich habe dich jetzt erwischt.
Gotcha. Nee, du hast das Cursed Blade von mir bekommen.
Oh!
Okay, gut. Genug der Jokes. Ja, also genau. Und also so fiktive Filmhelden und man muss quasi Punkte sammeln auf einer Siegpunktleiste, den man in so einem, was war denn das, Kino?
Ja.
War ein Kino, ne? Wenn man im Kino irgendwelche quasi Menschen verschreckt oder über irgendwelche anderen Mechaniker Siegpunkte sammelt.
Und das fand ich auch, das war schon
eigentlich ganz witzig.
Ja, genau. Da muss ich gleich direkt reingritschen, weil das war der erste Moment, wo ich dachte so, was möchte dieses Spiel denn eigentlich sein? Weil, also das ist so ein Horror-Theme, ne? Wie gesagt, wir sind halt irgendwelche Monster und es ist so ein altes Kino und man muss halt irgendwie, ja, Punkte sammeln, indem man halt Dinge tut, irgendwie den Kinobesuchern antut quasi. Und dann dachte ich erst, okay, das ist ja, wirkt ja so ein bisschen scary. Dann habe ich mir die Charaktere angeguckt und die sehen ja einfach eher so aus wie Kinderversionen von Monstern, ne? Also der Mad Scientist ist halt so ein Klassiker, ne? So ein etwas älterer Mann mit grauen Haaren, die ihm zu Haare, zu was heißt denn das?
Haare, die ihm zu Berge stehen.
Das Ding.
Ja.
Und dann der, die Voices from Below oder sowas waren halt einfach nur so ein paar Augen und einen Mund, den quasi vor so einem schwarzen Untergrund. Also die sahen wirklich sehr harmlos aus.
Ja.
Und dann musst du halt, also kannst du halt Punkte sammeln, indem du Leute erschreckst und dann laufen sie quasi schreiend aus dem Raum raus und dann für jeden, der schreiend aus dem Raum rausläuft, kriegst du halt Siegpunkte. Dann dachte ich, ah, okay, das ist eher so ein kindgerechtes Spiel. Aber die andere Art, Siegpunkte zu bekommen, ist einfach, indem du sie auffrisst. Und das passt einfach so gar nicht dazu.
Das,
das heißt aber wirklich, also im Englischen devour. Also wirklich so
ja,
verschlingen.
Ja, ja,
und ja, okay, also dann dachte ich auch so, ja, okay, also man weiß doch nicht so richtig, wo es möchte. Ja, genau. Ja. Fand ich nur irgendwie ganz witzig.
Also, ja, das
also,
stimmt, weil das Design eigentlich auch so dafür spricht, dass es halt jugendkinderfreundlich ist und ja, man das mit irgendwie Kindern spielen kann, weil die jetzt nicht irgendwie blutverschmiert sind oder sowas, ne? Sondern ja, und dann kommt diese Devour-Mechanik. Ja, das war ganz witzig.
Genau, und ja, die Charaktere sind wirklich extrem asymmetrisch. Also die, je nachdem, wen du da auswählst, hat der verschiedene Mechaniken, die grundlegend anders funktionieren. Es gibt, also du hast so Handkarten und dein Deck aus Handkarten besteht halt aus einem gewissen Basic-Deck, das sind so 6 Karten, die dann einfach jeder bekommt. Also je nachdem, wer die Regel liest, klappt das besser oder schlechter, erzählen wir gleich noch. Und dann halt eine gewisse Anzahl, je nachdem auch charakterabhängig, aus einem charakterspezifischen Deck.
Ja.
Und die shuffelst du halt zusammen und wenn du dran bist, kannst du Aktionen durchführen. Auch das ist wieder charakterspezifisch. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich konnte halt eine Karte spielen, ich konnte eine von meinen Mad Scientist Fallen auslösen, dann konnte ich eine Handkarte spielen und dann konnte ich noch irgendwas machen, weiß nicht mehr. Und bei dir war es zum Beispiel aber so, dass du mit den Karten halt deinen Roboter, deinen Killer-Roboter programmiert hast. Das heißt, du hast die gar nicht aktiv gespielt, sondern du hast die so eingeslottet und die wurden dann also ausgeführt nach und nach.
Ich habe quasi nochmal die Eerie gespielt, nur in Spectacular.
Ja, stimmt. Genau, und ja, von daher, die sind eigentlich wirklich sehr unterschiedlich so von dem Design her und das ist, eigentlich klang das alles ziemlich cool.
Ja.
Ja, ich fand so, das Theme war so lala, also es hat mich nicht so furchtbar abgeholt. Es war, wie gesagt, es war so ein bisschen zwischen den Stühlen, es war nicht Horror und gory genug, dass es mich so auf der Ebene wirklich angesprochen hat und es war aber auch nicht irgendwie so cute und knuffig wie Keep the Heroes Out oder so, weil es ja auch mit über Meeple funktioniert und so, aber das Niveau hat es irgendwie nicht erreicht. Es war so ein bisschen so, ne.
Ja, es ist jetzt nicht so, auch hier nicht so ein super Premium produziertes Brettspiel. Also die Zeichnungen der Bösewichte sind irgendwie ganz nett, wie du sagst, ne? Jetzt trotzdem nicht vor Kreativität, aber sind irgendwie auf einem guten Level. Aber das Board selber ist jetzt nicht so super spektakulär und die Kinobesucher.
Wow.
Nee, richtig. Und die Kinobesucher werden halt durch Meeple repräsentiert. Das ist aber halt so Standardfiguren-Meeple in verschiedenen Farben und nicht irgendwie gezeichnete oder sowas, ne? Wo du jetzt, keine Ahnung, wie bei Keep the Heroes auch nochmal so unique irgendwie Faktoren hast und dadurch wirkt das alles so ein bisschen zusammengewürfelt auf dem Brett, ehrlicherweise, weil du eigentlich dieses sehr dunkle Spiel hast, diese Bösewiesen sind auch eher dunkel gezeichnet und dann das Kino ist so dunkel, dann hast du da diese super leuchtenden, hell angemalten Meeple. Ja, das ist vollkommen funktional, aber es ist natürlich auf so einer Immersionsebene jetzt nicht so, wo jetzt ein Terrorscape zum Beispiel liegt, ne? Wenn wir mal in dem Genre, in der Genreart des Horrorbrettspiels irgendwo bleiben. Das sind schon nochmal Welten zwischen. Ja, und eigentlich hat das voll die coole Spielprämisse ausgemacht. Jetzt haben wir aber das eine große Problem. Wir fanden es alle wirklich nicht besonders spooktacular. Also uns hat es allen nicht so Spaß gemacht. Also ich hatte das Gefühl bei meinem Charakter, dass er einfach wirklich super random ist, weil ich halt einfach gar keine Möglichkeiten hatte, mir so eine Engine zu programmieren, weil es einfach super random war, welche Karten ich überhaupt zur Auswahl hatte. Und dadurch war ich halt super limitiert in meinen Aktionen. Ein paar andere hat super overpowered gewirkt, ein anderer hat super underpowered gewirkt. Dann haben wir aber im Nachgang rausgefunden, dass wir halt eine Spielregel falsch gemacht haben. Nämlich, dass man dieses Basic-Karten-Deck, hast du, glaube ich, zufällig aus allen Basic-Karten einfach gezogen. Aber eigentlich hätten das feste Basic-Karten sein müssen, sodass wir jetzt halt nicht so richtig wissen, liegt es daran, dass wir diese eine Sache falsch gemacht haben und es ist eigentlich voll geil? Oder ist das am Ende des Tages das gleiche Ergebnis?
Also wir wissen schon, dass es eigentlich nicht sehr geil ist. Also das Spiel war so, wie wir es gespielt haben, irgendwie so zwischen ziemlich schäbig und beschissen. Und selbst wenn wir diese Regel jetzt fixen, das Problem war nicht nur, dass es unbalanced war, es war schon auch einfach mechanisch ziemlich langweilig so.
Ja.
Aber es wäre okay gewesen, vielleicht, wenn es halt gebalanced gewirkt hätte. Und so war es einfach wirklich komplett broken. Also ja, der
so
eine Kumpel und ich.
2 bis 3 von 10 irgendwie.
Genau, also und, der eine Kumpel und ich haben halt, wo ich das so unter uns ausgemacht und ihr beiden wart einfach so hardcore abgeschlagen. Du hast da die ganze Zeit damit gestruggelt, überhaupt wieder so viele Siegpunkte wie zu Beginn des Spiels zu haben. Weil man startet halt mit so quasi 10, damit man auch Negativpunkte sammeln kann von Anfang an. Und du bist ja quasi plus minus 0 am Ende rausgekommen. Aber das war schon krass. Also stimmt nicht so ganz, aber es war
gab noch eine Sondermechanik, wie man quasi so Siegpunkt-Token, so Kinotickets sammeln konnte, bei der man am Ende nochmal Siegpunkte nach quasi der Endwertung bekommen hat. Da habe ich relativ viele gehabt, aber quasi die Siegpunkte in dem Spiel hatte ich quasi wie 7 am Ende von 10, also statt 10, mit denen ich gestartet bin. Das war schon relativ absurd, weil mir einer immer die Siegpunkte geklaut hat.
Ja, es gab mega viele Arschlöcher in dem Spiel, die einfach statt selber sich Punkte zu verdienen, einfach anderen Leuten die Punkte weggenommen haben. Also richtig, richtig ekelhaft.
Kannst du gar nicht nachvollziehen, ne?
Nee, also, so würde ich auf jeden Fall nicht spielen.
Hast du euch am Ende gewonnen? Ich muss mal nachgucken.
Der andere Kumpel hat gewonnen.
Mit seinem Bienen-Ding. Ja, und ist wahrscheinlich so. Also ich glaube auch, das wird keine 10 von 10 werden, aber ich räume ihm die Chance ein, dass es irgendwo so ein solides, kann man mal irgendwie spielen, wenn man einen Brettspieleinsteiger da hat, Spiel ist. Das traue ich ihm zu, wenn man es richtig spielt. Aber wir wissen es nicht. Wir haben es, wie gesagt, mit dem einen Fehler gespielt.
Ja, ist mega ärgerlich gewesen. Ich hatte halt die Regeln so zwischen Tür und Angel gelesen und hatte das sogar, ich habe das jetzt im Nachhinein, als es mir dann nach der Partie aufgefallen ist, ist mir auch wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich das gelesen hatte, dass es diese Basic Decks sind. Und das suggeriert ja schon, dass du halt immer die gleichen Sets von Karten bekommst und die nicht einfach durchschaffelst und dann 6 random aus diesem Pool bekommst. Und das hat natürlich, also dem einen Typen, der jetzt auch gewonnen hat, einen extremen Vorteil verschafft, weil der halt einfach eine Karte mehrfach hatte, die sehr stark war.
Ja.
Und uns anderen fehlten die dann halt, beziehungsweise ich hatte auch noch relativ Glück bei den Karten und ihr beiden hattet dann einfach Pech. Das war auf jeden Fall der Faktor, der das Balancing auf jeden Fall deutlich kaputt gemacht hat. Und es mag sein, dass das ohne vom Balancing her besser ist. Ich fand es aber einfach von dem reinen Gameplay her auch einfach nicht spannend genug, dass ich da jetzt unbedingt nochmal eine Partie spielen wollen würde, selbst wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass es dann alles an Balancing-Problemen behebt, weil es dann irgendwie doch relativ same war. Du hast dann so irgendwie zwischen 10 und 12 Karten in deinem Deck und ziehst jede Runde, weiß ich gar nicht mehr, auf 4 oder 5 auf oder so. Das heißt, du bist da auch relativ schnell durch dein Deck immer wieder durch und machst dann dadurch immer wieder die gleichen Sachen. Und es waren einfach auch zu viele Runden, die wir spielen mussten. Und das heißt, ich habe dann immer wieder das Gleiche gemacht und ich musste dann immer wieder auch, also weil ich ja so eine Mechanik hatte, dass ich eher Punkte geklaut habe, immer gucken, dass ich euch wieder in eine Situation kriege, wo ich euch dann Punkte wegnehmen kann. Und das war irgendwie so immer wieder derselbe Aufbau. Ich musste eine Falle platzieren, dann musste ich entweder euch da rein bewegen oder die Falle bewegen und dann musste ich die Falle auslösen. Dann habe ich einen Punkt geklaut und dann musste ich wieder eine Runde lang aufbauen. Also habe ich halt irgendwie diesen Circle habe ich halt irgendwie 5-6 Mal durchgespielt. Und das war dann deswegen einfach an sich ein relativ langweiliges Gameplay. Und deswegen, ja, also nach einer Partie mit Regelfehler möchte ich da auf keinen Fall jetzt eine Bewertung abgeben. Aber ist auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt da sitze und das unbedingt nochmal spielen will.
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es so ein cooles Einsteiger-thematisches Brettspiel ist, wenn man Leute hat, die sonst nicht so viele Brettspiele spielen, die vielleicht, keine Ahnung, schon mal sowas wie Katan gespielt haben und irgendwie da voll in dem Theme drin sind, dass man dann sowas mal einführen kann. Aber ja, ich glaube auch, es wird keine 10 von 10 werden. Das zu Spooktacular. Genau, dann waren wir zu dritt, Nick. Der eine weg musste. Und dann haben wir überlegt, was spielen wir und haben gedacht, ja, vielleicht schaffen wir irgendwie 2-3 Spiele, 2-3 kleinere und haben mit einem kleineren angefangen und der eine Kumpel hatte sich das Herr der Ringe Stichspiel gekauft und wir hatten ja so, ich weiß nicht, 5 Stunden Zeit und haben gedacht, ja, fangen wir damit mal an. Und dann haben wir 5 Stunden das Herr-der-Ringe Stichspiel gespielt. Oder sogar noch länger. Das habe ich getrackt. Nee, 5 Stunden waren es nicht. Ich habe übertrieben. Es waren 3 Stunden. Aber trotzdem, es hat sich nicht lange angefühlt, was langweilig war, sondern es war irgendwie länger, als ich gedacht hatte.
Ja, genau. Der Kumpel war ein bisschen länger weg, als wir ursprünglich gedacht hatten, glaube ich. Das war der Knackpunkt. Wir haben auch noch gegessen nebenbei, deswegen am Ende so, ja. Ich auch gedacht, so 3 bis 4 Stunden haben wir das gespielt. Und ja, es ist wenig überraschend ein Stichspiel. Und ich bin nicht so der große Fan von Stichspielen. Also mir fällt das sehr schwer, da so taktisch mir vorauszuplanen, was jetzt schlau ist und wie ich dann am besten agiere, weil natürlich bei diesen Spielen auch, also gerade bei diesen kooperativen Stichspielen natürlich das Ding ist, dass du halt eigentlich miteinander reden darfst. Also zumindest nicht bei denen, die ich bisher gespielt habe. Und das heißt, du kannst ja auch nicht sagen so, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe nur Müll auf der Hand.
Ja.
So, sondern man muss das ja entweder mal vorher besprechen, ne, dass man so ein bisschen so allgemeine Tipps oder sowas gibt und dann während der Partie dann das wirklich Alter selber entscheidet alleine und dann irgendwie auch so ein bisschen in sich intuitiv Tipps gibt, was man jetzt vielleicht erwartet, was man gerade braucht von den anderen und so. Aber man darf halt nicht miteinander reden. Und das ist immer so, deswegen eine gewisse Hürde, aber es hat wirklich, hat gut funktioniert und hat auch echt Spaß gemacht.
Hast du mal irgendwie Skat oder sowas gespielt früher?
Nee.
Kannst du Skat überhaupt nicht?
Nein.
Kann ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich so ein Ostding. Also ich habe Skat in der Schule, mein Opa hat mir das gerade beigebracht und in der Schule haben wir das auch super oft in den Pausen gespielt. Insofern habe ich schon so eine gewisse Beziehung zu Stichspielen und habe das jetzt bestimmt, also seit 20 Jahren oder so, nicht kein Skat mehr gespielt, aber wie gesagt, in der Jugend ganz gerne. Und von daher habe ich auch so einen gewissen Zugang zu Stichspielen und habe auch, glaube ich, so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man das... Das ist ja ein Ding, das hat ja nichts, also hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Intelligenz zu tun. Klar, wenn man strunz doof ist, kriegt man das nicht hin, aber an sich hat das ja einfach was mit viel Spielerfahrung zu tun. Ne? Wenn du irgendwann viele Stichspiele gespielt hast und dann irgendwie ein Gefühl dafür kriegst, was ist jetzt eine gute Hand, was ist eine schlechte Hand, ne? 4 von 1 Farbe, Trumpf und so weiter und so fort, da kriegst du einfach irgendwann ein ganz gutes Gefühl dafür. Von daher mag ich Stichspiele ganz gerne. Und
ist Skat kooperativ?
Nee, aber jein, weil du bei Skat ja immer 2 gegen 1 spielst. Also bei Skat guckst du ja dein Deck an und dann musst du sagen, ob du derjenige sein willst, der dir mit einer vorgegebenen Regel quasi zutraust, mehr Punkte zu machen als die anderen beiden gemeinsam. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Spiele, so dass du wenig Stiche gegen musst, viel Stiche gegen musst, unterschiedliche Punktzahlenwert und so. Das ist dann dieses Reizen beim Skat. Und dann kriegt man halt einfach irgendwann ein ganz gutes Gefühl dafür, weil wenn du denkst, ja, ich habe voll das geile Deck, ich würde gerne das Spiel machen, und dann wirst du halt einfach gestompt von den anderen beiden. Dann ist das halt eine relativ harte Lektion und dann kriegst du ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viele Stiche du vielleicht auch machen kannst oder wie du rauskommen musst, damit du viele Stiche machst, weil es ja auch gar nicht so nur rein ist nach dem Deck, sondern du auch wissen musst, okay, wenn ich jetzt diese Karten nacheinander spiele, da haben die anderen gar keine Chance, einen Stich zu kriegen zum Beispiel. Ja. Und da kriegst du einfach über die Zeit dann ein relativ gutes Gefühl für, weil die Runden ja auch einfach nur so 5 Minuten dauern oder so. Ja. Nee, und ich fand das Hedderin-Stichspiel auch überraschend cool. Also es ist halt so, dass es immer einzelne Runden gibt, in denen quasi gewisse Leute gewisse Charaktere spielen. Man fängt natürlich am Anfang der Geschichte an, im Auenland, und da muss halt einer Frodo spielen und das ist immer der mit einer gewissen Karte auf der Hand und die anderen können sich dann
einen von... Haltet euch fest, es ist der Ring.
Ja, wer hätte es gedacht. Und die anderen müssen sich halt einen der anderen Charaktere aussuchen. Die wechseln auch je nach Mission durch, je nachdem, wo sie halt in der Geschichte sind. Da kommt irgendwann der Bombardier dazu und dann hat man irgendwann auch mal Sam und so weiter und so fort. Also es wechselt je nach Szenario. Und je nachdem, was halt gerade die Geschichte so macht, das wird dann immer vorangetrieben durch eine Spielkarte, bisschen Story. Also das ist jetzt nicht riesengroß, aber trotzdem ganz nett gemacht. Und dann gibt es halt pro Runde quasi oder pro Spielrunde, oder pro Szenario unterschiedliche nochmal Miniregeln, die dazukommen. Aber alles sehr, sehr easy. Also nichts irgendwie Urskomplexes. Aber nee, das hat richtig Spaß gemacht.
Ich fand auch, es war eine wirklich eine sehr elegante Mischung von allen Aspekten. Also einerseits, dass sie trotzdem, obwohl es nur so ein kleines Stichspiel ist, da eine Story eingebaut haben. Und die ist zwar nicht viel, aber es reicht halt so ein bisschen, um einen da ja bei Laune zu halten, sage ich mal, beziehungsweise ein bisschen an die Hand zu nehmen. Wenn man halt vor allem die Geschichte natürlich schon kennt, dann kann man das da anhand ganz gut nachvollziehen. Und es ist auch überraschend gewesen, wie kleinteilig das ist. Also wir haben ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir gespielt haben, erfolgreiche 5 oder so. Und da gefühlt waren wir quasi gerade aus dem Auenland raus. Also man kommt da, also es ist auch nicht so irgendwie Auenland, irgendwas, Mordor, so, ne? Ja. So läuft es nicht, sondern es ist halt wirklich, man geht da so in ganz kleinen Etappen weiter. Und das fand ich irgendwie ganz cool gemacht. Und auch die Grundmechanik bleibt ja eigentlich immer gleich. Es gibt halt 4 Länder, glaube ich, oder 4 Farben plus die Ringe. Die Mechanik ist halt einfach gleich. Du musst halt bedienen, wenn du kannst, und Haken dran. Aber was sich jede Runde halt ändert, ist auf jeden Fall erstmal die Aufgaben. Also Frodo muss halt immer eine gewisse Anzahl von Ringen mit nach Hause nehmen, das ist schon mal klar. Das ist, weil Frodo auch immer dabei ist, da bleibt das auch mal gleich. Aber die anderen Charaktere wechseln durch und die Objectives der jeweiligen Partie hängen halt immer an den Charakteren. Das heißt, man kann auch so gucken, weil die immer mehrere Charaktere zur Auswahl stehen. Manche muss man nehmen, muss nicht unbedingt dann der gleiche Spieler sein. Aber es ist zum Beispiel so, okay, Frodo ist halt immer dabei und dann muss halt mindestens ein anderer muss Sam dann in der Mission spielen. Und der dritte Charakter hat aber dann die freie Auswahl zwischen zwei oder drei verschiedenen oder so. Und die Charaktere geben aber vor, was der Spieler, die Spielerin dann erfüllen muss in der Runde. Zum Beispiel nur einen Stich oder die meisten Stiche oder weiß ich nicht, solche Sachen halt.
Ja.
Und dementsprechend kann man auch so ein bisschen gucken, je nachdem, welche Karten man auf der Hand hat, welchen Charakter man dann wählt, der irgendwie dazu passt zu diesem Objective. Und es wechselt halt auch so von Partie zu Partie durch. Es ist deswegen nicht immer das Gleiche, sondern du machst nicht jedes Mal das Gleiche mit einer neuen Regel, sondern die Ziele wechseln dadurch auch durch. Und das fand ich schon ganz elegant gelöst irgendwie. Das war dadurch echt, also in den Partien, die wir gespielt haben, immer wieder neu.
Ja, fand ich auch.
Und genau, dann später kommen auch noch wirklich neue Mechaniken dazu. Die müssen wir jetzt ja nicht spoilern, aber das hat dann auch noch mal ein bisschen Würze reingebracht. Und ja, wirkte jetzt auch so, als wäre da noch mega viel Content in dieser Box. Das ist eine kleine Schachtel. Aber weil eigentlich jede Runde relativ wenig an neuen Komponenten dazukommt, dann kommen halt mal zwei neue Charaktere und diese eine Storykarte dazu. Dann gibt es mal in einer Mission vielleicht nochmal ein neues Set von Karten, die dazukommen oder so. Aber insgesamt also wirkt das so, als wäre da wirklich relativ viel Content drin.
Ja, finde ich auch. Nee, also hat mir wirklich überraschend gut gefallen für so ein kleines Spiel. Und ich glaube, wenn eine andere Kumpel nicht gekommen wäre, ich hätte auch den ganzen Abend noch weiterspielen können. Ich war da nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, die anderen beiden, also du und der andere, waren ja ähnlich. Also ja, hat mir überraschend gut gefallen.
Ja, also ich auch ehrlich gesagt, hätte ich nie im Leben selber gekauft.
Ja.
Und hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, hätte ich auf jeden Fall auch nochmal weitergespielt. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt am selben Tag jetzt irgendwie bis spät in die Nacht zocken müssen, aber an einem späteren Tag, an dem Wochenende so, hätte ich das gerne nochmal gespielt. Hat es dann nicht ergeben, war nicht schlimm, aber finde ich einfach cool. Und gerade ja, in der Preisregion, in der das so liegt, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man irgendwie Bock auf ein Stichspiel und Bock auf Herr der Ringe hat. Also sollte schon natürlich beides irgendwie erfüllt sein, weil nur eins von beiden, da gibt es dann, glaube ich, jeweils bessere Konstellationen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, also wir haben es natürlich jetzt noch zu dritt gespielt, aber ich glaube nicht, dass zu zweit, das ist ja meistens bei so Stichspielen auch so ein Problem, dass man dann irgendwie so eine extra Regel hat.
Ja.
Also brauchst du auch eine entsprechende Gruppe mit 3-4 Leuten, wo das irgendwie gut funktioniert und wo, glaube ich, auch alle Bock darauf haben. Das ist so ein bisschen so eine Sache bei Stichspielen natürlich. Ne? Das kann natürlich auch schnell frustig sein, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, man ist derjenige, der irgendwie der Hinkefuß der Gruppe ist, weil man es als Einziger nicht kapiert. Oder man das Gefühl hat, alle anderen sind so doof. Das kann bestimmt auch schnell zu Frust führen. Hat bei uns ja ganz gut geklappt.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, also zu dritt war auch schon eher auch noch nicht optimal. Ich glaube, zu viert wäre schon am geilsten gewesen, ehrlicherweise.
Wahrscheinlich.
Dann ist natürlich wieder das Ding, da hast du halt Konkurrenz zu wirklich coolen, komplexen Spielen, je nachdem, wie der Zeitrahmen natürlich aussieht. Aber deswegen haben wir es dann ja auch nicht zu viert weitergespielt. Wäre, glaube ich, nochmal eine Ebene mehr drin gewesen, weil so war es dann doch auch relativ einfach. Also wir sind durch die ersten Missionen eigentlich relativ easy durchgekommen. Hatten dann, ja, ich weiß gar nicht, in der vierten, fünften so ein paar
Vierte haben wir viermal spielen müssen, ja. Und dann
genau.
Die fünfte haben wir wieder geschafft, ja.
Ja, von daher nicht, aber war also wirklich, kann ich echt empfehlen.
Und ich glaube, da kommt ja auch noch eine zweite Season raus oder ist sogar schon draußen.
Genau, hat er auch erzählt, genau.
Cool. Genau, dann sind wir in dem zweiten Tag durch, wir haben dann noch Nemesis Lockdown gespielt, da haben wir schon in der ersten Folge drüber gesprochen und dann geht's in den leider schon letzten Tag meines Junggesinnenabschieds. Da sind wir dann ein paar mehr Leute geworden, weil bevor wir quasi das restliche Nachmittags-Abendsprogramm gemacht haben, haben wir gebruncht und haben danach noch ein paar Brettspiele gespielt, nochmal so 2-3 Stunden. Und da können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, weil da waren auch 1-2 richtig coole Runden dabei. War natürlich dann eher kleinere, casualigere Spiele, aber hat überraschend viel Spaß gemacht. Das erste Spiel, das haben wir schon mal besprochen, weil wir das mit unseren Sarahs, glaube ich, schon gespielt haben, zu Silvester war es, meine ich, ne? Herdentier.
Ja,
mit deiner pinken Plastikkuh.
Ja, genau. Das ist mein Spiel, das hatte meine Sarah mir mal geschenkt, weil sie das bei Arbeitskollegen gespielt hat und das ist halt so ein prädestiniertes Spiel, was auch weniger Brettspiel, mehr Partygame ist und so ein klassisches Ding, wo man halt so Kärtchen hat, wo irgendeine Frage draufsteht und jeder muss eine Antwort aufschreiben und der Twist bei dem Spiel ist aber halt jetzt, dass du nicht unbedingt deine eigene Antwort, die richtige Antwort oder deine eigene Meinung oder sowas aufschreiben musst, sondern auch so ein bisschen antizipieren musst, was die anderen Leute aufschreiben, weil es nur Punkte für die Antwort gibt, die am häufigsten genannt wird. Und wenn du sogar der Einzige bist, der die Antwort gegeben hat und sonst niemand halt, dann kriegst du sogar diese pinke Kuh und die verhindert, dass du gewinnst. Dementsprechend, du möchtest auf keinen Fall so aus der Herde herausstechen, deswegen auch der Name. Und ich finde das eigentlich eine witzige Idee, weil es halt so ein bisschen dazu animiert, dass man drüber nachdenkt, was die anderen halt sagen könnten. Und je nachdem, wie die Gruppe auch zusammengesetzt ist, entstehen dadurch halt ganz lustige Konstellationen, weil du nicht immer richtig die anderen Leute einschätzt und dann zum Teil halt irgendwie Antworten gewinnen, wo du denkst, aber warum? Und gerade dann auf der anderen Seite aber auch, wenn du in einem eingefleischten Freundeskreis das spielst, dann natürlich so ein paar Insider da benutzt werden und so. Das ist irgendwie, finde ich sehr amüsant. Ist natürlich wirklich ultra seicht, aber ich finde es sehr witzig.
Es war als Opener ganz cool. Es war vor allen Dingen witzig, weil ja so ein bisschen auch, das ist ja glaube ich auch normal, weil so junge Serbschiener ja zu verschiedenen Gruppen aufeinander getroffen sind. Und man hat so richtig gemerkt, es gab zum Beispiel eine Frage, was ist die beste Filmtrilogie? Und da ging es sofort zwischen euch so ein bisschen, also zwischen dir und einem anderen Kumpel so rumnörden los, ne? Nach dem Motto, ah, das, okay, aber vielleicht nennt er das, weil er das am besten findet, aber ich hoffe, er weiß, dass das andere das Beste ist. Und die eine Freundin, die mit am Tisch saß, so, okay, ich muss das mal überlegen, fällt mir über eine Filmtrilogie überhaupt ein? Also hast du sofort gemerkt, so, okay, unterschiedliche Interessensgebiete treffen aufeinander. Ja, auf jeden Fall super witzig gewesen und hat richtig Bock gemacht. Also ist so ein cooles flaches Spiel. Das spielt man auch nicht mehr als ein, zwei Runden, aber ich finde es ganz witzig. Und anders als bei anderen Spielen dieser Art sind die Fragen, die mitgeliefert werden, auch meistens ganz okay. Also sind auch ein paar, die irgendwie wirklich Mist sind, aber viele sind auch irgendwie ganz, ganz cool.
Ja.
Dann haben wir dein Lieblingsspiel gespielt. Du hast schon wieder gewonnen. Du hast nicht mitgetrackt, so wie du mich anguckst.
Du hast die Reihenfolge durcheinander gebracht, glaube ich. Oder habe ich die Reihenfolge
durcheinander gebracht? Du hast die Reihenfolge durcheinander gebracht.
Du hast die Reihenfolge
durcheinander gebracht. Also haben wir Hitster gespielt.
Ja, bestes.
Du hast wieder gewonnen.
Ja, sicher wieder gewonnen. Das ist einfach, also wenn jemand das drauf hat mit Musik und so, dann, ja,
Musik
dann ich.
Nicht ohne nichts schreiben.
Ja, wir haben Hitster gespielt. Ich habe aufgestöhnt und mich meinem Schicksal gefügt. Und ja, wir haben diesmal Teamplay gemacht, also wir haben 3-3 gespielt.
Ja.
Sonst hätte ich auch nicht gewonnen, weil ehrlicherweise diesmal wurde ich hart gecarried, genau.
Ja.
Ja, aber auch so ein paar Sachen habe ich ja auch richtig eingeschätzt, aber ehrlicherweise der Kumpel hat es gerissen. Der hat dann auch irgendwelche Interpreten und Songnamen und so geraten. Teilweise auch bei euch, weil er zu blöd war, das Spiel zu verstehen.
Kriege ich da auch so den Hitzer-Token? Nein.
Ja. Nee, also ja, willst du nochmal erklären, was Hitzer ist?
Nein, machen wir jetzt nicht nochmal. Ich glaube, Hitzer kennt wirklich jeder und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es am Teamgame lag, aber diesmal hat es mich auch selber nicht so gekickt. Also irgendwie war das, ja, ich weiß nicht, woran es lag. Es war irgendwie ein bisschen unspektakulär.
Aber ich war sehr froh, dass wir im Team gespielt haben, weil zu 6
glaub, hätte,
das hätte das 100 Jahre gedauert, wenn da jeder seine eigenen Punkte gesammelt hätte.
Ja, auf jeden Fall.
Und so ging es dann halt relativ flott und das hat sich auch besser angefühlt. Aber ist auch nicht so, ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt trotzdem nicht die bessere Art, das zu spielen. Also wenn es mir jetzt darum geht, wie es mir mechanisch mehr Spaß gemacht hat, dann auf jeden Fall jeder seine eigenen Punkte. Ich muss jetzt sagen, weil es mir insgesamt halt nicht so super gut gefällt, war ich einfach nur froh, dass es dadurch halt schneller vorbei war. Aber es ist schon auch so ein bisschen, wir waren jetzt zu dritt im Team und es hat sich schon so angefühlt, als würden da manche Leute sich mehr einbringen und manche weniger. Und wir hatten in beiden Teams so jeweils eine Person, die dann so ein bisschen sich zurückgehalten hat. Und das ist, glaube ich, sowohl für die Person selber als auch für die anderen dann nicht so doll, ne?
Ja, das glaube ich auch.
Weil es ja auch darum geht, die Jahreszahl einzuschätzen, da gibt es dann ja nur eine richtige Antwort in dem Sinne, ne? Du musst dir den Slot finden, wo du es reinlegst und wenn dann halt einer dies sagt, der andere das, dann ist immer einer der Dumme, der dann das Falsche gesagt hat und wenn man sich dann dafür entscheidet, dann ist der schuld und so. Das ist das Problem, was du halt nicht mit alleine spielst, dann bist du halt selber der Idiot oder halt nicht.
Ja.
Und deswegen, ja, weiß nicht, ob das jetzt der beste Modus ist, wenn man es jetzt darauf anlegt, wirklich da möglichst viel Spaß rauszuziehen und nicht da sitzt wie ich und nur auf die Uhr guckt und denkt, oh, ist es gleich vorbei? Ist mir egal, wer gewinnt, Hauptsache vorbei.
Ja, ich glaube auch, ist auf jeden Fall so. Ich glaube auch, das profitiert mehr von dem Einzelnen, aber das ist natürlich mit 6 Leuten dann wirklich ziemlich krass und dauert einfach ziemlich lange.
Ja, das glaube ich auch. Zu viert war es noch so im Rahmen, ne? Aber ja. Ich glaube, darüber würde ich dann auch eher zu Teamplay raten, ja. Ja, genau. Ja, das war da ehrlich gesagt nicht so viel Spektakuläres in der Runde.
Nee. Richtig cool war das Spiel danach.
Das war noch davor, dachte ich.
Das war fast wirklich eines meiner Highlight-Spielrunden. Das war richtig, hätte ich gar nicht erwartet. Also es gab ja noch verschiedene Spiele zur Auswahl. Ich glaube, der eine Kumpel hat das von dir ja dann noch mitgebracht. Irgendwie drüben war, nochmal nach Spielen geschaut hattet. Und es war so ein risky Pick, weil wir ja einfach 2 Leute hatten in der Gruppe, die einfach eben nicht so brettspielaffin sind und wir 4 Super-Nerds halt. Und es hätte halt in die eine oder andere Richtung gehen können, aber es ist in die sehr schöne Richtung gegangen, was mich sehr gefreut hat, weil es natürlich auch einfach cool ist für die Stimmung beim eigenen Junggesellenabschied. Bin ja schon auch so ein Mensch, der dann darauf achtet, dass es allen irgendwie gut geht und alle Spaß haben und wenn ich dann irgendwie merken würde, okay, 2 Leute haben gar keinen Bock, dann hätte mich das auch so ein bisschen, ja, traurig gemacht, klingt jetzt doof, aber da hätte ich einfach nicht so cool gefunden, weil ich einfach will, dass irgendwie alle eine gute Zeit haben und nicht nur aus Verpflichtungsgefühl irgendwie da sind und das hat aber richtig eingeschlagen und das war's geil. Das haben wir schon mal in einem Monatsrückblick gesprochen, das ist ja ein ganz, ganz kleines Spiel, was dir gehört. Kannst du mal ganz kurz kurz erklären, wie das so grob funktioniert.
Genau, ich hatte auch gar nicht so sehr Angst, dass es jetzt zu komplex ist oder so für die beiden, die jetzt nicht so viel Spieler waren, sondern eher, weil es halt auf so einer Blöffen-Anlügen-Mechanik basiert. Ja. Und das ist halt so ein Ding, da scheiden sich die Geister halt. Dafür musst du jetzt nicht viel Spieler sein, um das cool zu finden. Aber es ist schon tendenziell so, dass Leute, die nicht so viele Brettspiele spielen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in meiner Erfahrung zumindest, bei sowas dann zu sagen, nee, es macht mir keinen Spaß und ich habe kein Pokerface und ich finde das doof hier, ich will nicht lügen und so. Das passiert, finde ich, häufiger bei Leuten, die nicht so viele Spiele spielen. Und deswegen hatte ich davor so ein bisschen Sorge, hätte es deswegen gar nicht unbedingt gepickt, aber der Kumpel hatte halt die Idee. Und von daher, ja, aber umso besser, dass es allen wirklich Spaß gemacht hat. Es war auch ganz offensichtlich, dass es nicht nur so ein Höflichkeitsding war, sondern sie waren auch alle sehr invested und fanden es, glaube ich, auch sehr cool. Und genau, Sky funktioniert nämlich so, das ist wirklich ein sehr reduziertes Spiel von dem Komponentenumfang her. Das heißt, du hast einen großen quadratischen Bierdeckel, der hat zwei Seiten, der trackt quasi nur, ob du schon einen Siegpunkt hast oder nicht, je nachdem, wie rum er liegt. Und mit dem zweiten Siegpunkt gewinnst du das Spiel sofort. Und auf diesem großen Bierdeckel hast du kleine Bierdeckel liegen und die haben auf der einen Seite so ein bisschen Artwork, alle vier Dinger haben das gleiche Artwork und auf der Rückseite dann die wirklich spielrelevante Information, nämlich drei Blumen und einen Totenkopf. Und dann geht es immer darum, wenn man dran ist, kann man entweder ein Plättchen vor sich auslegen, verdeckt natürlich, oder man kann eine Challenge ausrufen. Wenn ich dann zum Beispiel sage Challenge 2, bedeutet das, ich kann jetzt zwei Bierdeckel irgendwo beliebig auf dem Tisch aufdecken und da ist kein Totenkopf drunter. Ich muss immer mit meinem eigenen beginnen und ich muss dann halt, wie gesagt, die Zahl, die ich genannt habe, aufdecken. Aber der Sitznachbar links von mir kann die Challenge noch erhöhen. Das heißt, wenn ich sage Challenge 2, kann mein linker Nachbar sagen, hey, ich mache aber Challenge 3 oder direkt auf 4 erhöhen oder was auch immer. Und das geht so lange weiter, bis halt keiner mehr das überbieten möchte und dann deckt die Person so lange Bierdeckel auf, bis sie entweder den Totenkopf findet oder die angesagte Zahl erreicht hat. Wenn sie es schafft, dann gibt es einen Siegpunkt und wenn sie es nicht schafft, dann hat sie ja irgendwo einen Totenkopf aufgedeckt und dann darf die Person, die den Totenkopf vor sich ausliegen hatte, demjenigen oder derjenigen eine von seinen vier Karten verdeckt entfernen. Das heißt, nur der mit dem Totenkopf und die Person, die die Challenge ausgerufen hat, weiß, was in dem Deck noch drin ist und alle anderen wissen das nicht. Das heißt, du kannst halt, so der klassische Move ist dann sofort als erstes den Totenkopf wegnehmen, dann weißt du halt, okay, die Person hat nur noch drei Blümchen, das heißt, du kannst bei der immer super easy aufdecken, ohne dass da ein Risiko ist, alle anderen wissen das aber nicht. Oder du machst es halt gerade nicht, weil du denkst, dass die Leute das denken. So ein bisschen, das ist so ein bisschen der Mindfuck. Und der Blöffen-Aspekt kommt natürlich dadurch, dass du ja auch eine Challenge ausrufen kannst, wenn du sie gar nicht unbedingt selber machen möchtest. Wenn du zum Beispiel bei dir selber den Totenkopf hingelegt hast, dann willst du ja keinesfalls wirklich die Challenge machen müssen, weil du deine eigene zuerst aufdecken musst. Aber es ist natürlich auch wieder so eine Taktik. Liegt bei mir ein Totenkopf, ich sage Challenge 2, denkt der Dulli neben mir vielleicht, na gut, wenn Nick jetzt eine Challenge ausgerufen hat, dann ist da ja safe kein Totenkopf, deckt bei mir auf, bam, Totenkopf, ja. Genatzt. So. Ja.
Das 22 auch, Mal passiert.
Ich wollte sagen, das war auch die Zusammenfassung von der Partie.
Ja, nee, ist ein richtig cooles Spiel. Also muss natürlich eine richtige Runde spielen, aber alle waren voll invested und das ist schon echt auch ganz schön stressig, ne? Weil man muss halt selber natürlich irgendwie den richtigen Moment finden, auch mal eine Challenge zu machen, weil sonst machst du keine Punkte. Das war mein Problem in der ersten Spielrunde. Aber du willst halt auch nicht in diesen Challenge-Wahnsinn reingehen, wenn du das Gefühl hast, okay, jeder hat gerade das Gefühl, er muss mal was machen. Und es werden astronomische Challenges ausgerufen, die auf gar keinen Fall zu schaffen sind in dieser Spielrunde. Da willst du natürlich dann nicht noch einen höher gehen. Und wenn dann jemand, dann liegen sechs Bierdeckel aus und du bist dir relativ sicher, dass da mindestens drei Totenköpfe dabei sind. Irgendwer sagt Challenge 5, dann müsstest du ja Challenge 6 sagen und bist dir sicher, das kannst du nicht erfüllen, das willst du also auch nicht machen. Also das ist schon echt so ein bisschen die Kunst des Spiels, die richtige Spielrunde zu finden, da reinzugehen und dann natürlich auch das Gefühl für die Leute zu haben und die Situation. Und es war hilarious, es hat richtig Bock gemacht.
Ja, ist so ein Spiel, was auch eine Schwäche hat, die in manchen Runden halt zum Vorschein kommt. Und das ist halt das Ding, warum wir es auch in unserem klassischen Vielspieler-Brettspielkreis nicht mehr spielen, ist halt, wenn du... Also kannst halt theoretisch auf Nummer sicher gehen, indem du halt eigentlich immer nur Totenköpfe mit ausspielst und hoffst, dass irgendwie alle anderen sich halt nach und nach eliminieren. Ne? Weil wenn du irgendwann keine Chips mehr hast, dann kannst du auch nicht mehr mitspielen, bist du auch raus. Das heißt, theoretisch gewinnt auch einfach Last Man Standing. Und das verleitet so ein bisschen dazu, dass einfach gar keiner so richtig eine Challenge probiert und dadurch die Partien ewig lange dauern und alle immer nur Totenköpfe spielen und es deswegen überhaupt nicht aus dem Quark kommt. Und da muss man halt also das, deswegen ist es ganz cool, wenn man mit unterschiedlichen Runden spielt, wo das nicht immer so die Standardtaktik ist. Weil das ist einfach, das ist dann so ein siechendes Ende, ne? Dann deckst du auf, Totenkopf, oh, okay, nächste Runde, oh, wieder Totenkopf aufgedeckt. Und dann kommt das Spiel nicht aus dem Quark, weil ja, theoretisch kann es halt super schnell vorbei sein, wenn du halt eine Challenge machst, erfolgreich bist, nächstes Mal wieder eine Challenge machst, wieder gewinnst, Spiel zu Ende, so sofort gewonnen. Ist eigentlich der viel befriedigendere Sieg, als irgendwie ewig lange Leuten Sachen wegzunehmen. Aber ist es natürlich auch sehr befriedigend, Leuten die Karten wegzuziehen. Kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, definitiv. Du hast ja auch den einen Master-Move gemacht, dass du einem nur seinen Totenkopf übrig gelassen hast am Ende und das keiner wusste für ein paar Spielrunden lang. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Das ist so, glaube ich, so ein super, das ist so wie Liebespaar-Sieg in Werwolf Unicorn. Also passiert wahrscheinlich nie.
Ja, weil genau, das Ding war nämlich halt, normalerweise ist es ja eher so, dass die Leute mal bei dem einen, mal bei dem anderen auf so einen Skull halt reinfallen und dass da halt verschiedene Leute ihnen Karten wegnehmen und deswegen auch verschiedene Leute wissen, was da noch in dem Deck drin ist. Aber ich habe diesen einen Kumpel halt wirklich dreimal mit meinem Totenkopf erwischt. Das heißt, ich war der Einzige, der wusste, was in seinem Deck ist, außer ihm selbst. Und dann hat auch ein anderer Kumpel dann einfach, war sich super sicher, na gut, der hat ja nur noch diese eine Karte, das ist ja safe eine Blume und latscht da halt voll in diesen Totenkopf rein und der ganze Tisch hat geschrien vor Lachen, weil es einfach so unerwartet und so witzig war.
Ja, das war wirklich sehr geil auf jeden Fall. Das war stark.
Ja, genau. Und deswegen, ja, also ich habe die eine Partie gewonnen und die andere hat wer anders gewonnen. Von daher, die Taktik hat dann auch funktioniert am Ende, aber ich habe dann nicht durch einfach Ermüdung gewonnen, sondern ich habe dann auch wirklich meine Challenges durchgezogen. Aber man muss halt wirklich versuchen, das nicht zu lange auszuspielen, weil sonst, also das ist langweilig, wenn du das wirklich bis zum bitteren Ende durchspielst, bis alle eliminiert sind, das dauert einfach zu lange und dann leidet der Spielspaß. Es ist schon cooler, einfach dann auch irgendwann mal die Eier in der Hose zu haben und es zu versuchen.
Ja, wahrscheinlich müsste man da irgendwann, da hast du schon recht, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, wenn das alle machen und das sich als Metataktik eingebaut hat, dann funktioniert das Spiel einfach nicht mehr.
Ja, genau. Ja. Und genauso ist diese Sache, du kannst ja immer überlegen, ob du eine Challenge ausrufst oder ein weiteres Plättchen hinlegst. Sobald halt einer eine Challenge angesagt hat, darfst du kein Plättchen mehr legen. Und es ist oft so, dass dann einfach direkt in der ersten Runde jemand eine Challenge ausruft und dann liegen immer nur überall ein Plättchen. Und das ist halt auch nicht annähernd so cool, wie wenn dann zwei, drei liegen, wo du dann überlegen kannst, okay, nehme ich jetzt bei dem einen Mitspielenden alle oder nur von jedem einen oder so, ne? Je nachdem, wie viel man auch aufdecken muss und so. Das ist einfach ein bisschen spannender, macht dann auch ein bisschen schwieriger, als wenn überall einer liegt. Und du dann halt weißt, okay, du musst das eh von sechs Dingern, musst du fünf aufdecken. Das weiß ich nicht. Also das ist halt auch schade. Das passiert auch oft und ist in beiden Partien auch quasi die Regel gewesen. Mal waren bei manchen Leuten zwei, aber so, dass irgendwo drei lagen, ist eigentlich nicht passiert.
Nee, das stimmt, das ist so. Ja, trotzdem cooles Spiel, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, war auf jeden Fall echt Stimmung am Tisch.
Ja. Genau, und auf jeden Fall auch nochmal Dank an dich. Ich habe dir ja schon gedankt, aber für die sehr coole Orga des Jungs in Abschieds hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Ja, sehr gut, was in der Sache. Eine Sache noch zu der ersten Folge von Jungs in Abschied. Wir haben das Feedback bekommen, dass bei Root Dinge falsch gelaufen sind.
Stimmt, dein Sieg wurde annulliert
hier. Mein Sieg wurde angefochten. Das ist natürlich super ärgerlich, aber das ist halt auch echt der Knackpunkt, das haben wir auch angesprochen, ne? Dass Root wirklich viele Regeln hat und man ja alle Fraktionen eigentlich verstehen muss. Und gut, ich hätte jetzt meine eigene verstehen müssen, um diesen Fehler nicht zu machen, wäre auf jeden Fall gut gewesen. Aber es hat auch einfach kein anderer am Tisch gecheckt, weil keiner die Fraktionen so auf dem Schirm hatte. Ja. Und deswegen habe ich halt dann gepunktet, wo ich es nicht hätte machen dürfen. Ich behaupte mal, es hat jetzt nicht viel geändert, weil ich mit zwei Runden Vorsprung gewonnen habe. Das heißt, der Zweitplatzierte meinte, er hätte noch zwei weitere Züge machen müssen, um zu gewinnen. Das heißt, ich glaube, selbst wenn ich jetzt noch einen Zug gebraucht hätte, hätte ich es noch trotzdem noch geschafft, kann ich natürlich im Nachhinein jetzt nicht mehr beweisen. Ist halt ärgerlich und sowas schmälert natürlich so ein bisschen die Freude über einen Sieg. Aber ich wollte es nur der Vollständigkeit sagen, weil ich hatte ja erzählt, ich war der Vagabund in der ersten Partie und der kann halt im Wald, wenn er sich dahin zurückziehen muss oder will, weder Quests abschließen noch craften. Und ich dachte halt, Quests abschließen geht. Aber da steht halt auch drauf, dass man dafür in der passenden Lichtung stehen muss, was es halt ein bisschen schwerer macht, weil man dann halt angreifbar ist, was ja auch nur schlau ist, weil ich habe ja auch gesagt, ich finde es eigentlich mega beknackt, dass man sich so ein bisschen dem entziehen kann, dass man daran gehindert wird. Ja, wie gesagt, ich glaube, es hätte jetzt nicht unbedingt viel geändert, aber who knows. Also das müssen wir beim nächsten Mal drauf achten. Ist aber auch der Knackpunkt, ne? Wir spielen es einfach nicht oft genug, sowas. Chancen sind trotzdem hoch, dass wir es beim nächsten Mal wieder vergessen haben.
Ja, und es ist halt auch einfach, wir hatten schon, als wir in Dänemark haben wir öfter mal zu zweit gequatscht, irgendwie auch drüber gesprochen, über Root nochmal, wie cool wir das eigentlich fanden. Und das finde ich auch schon, gerade wenn man das Spiel nicht so oft spielt, viel dazugehört, überhaupt mal seine eigene Fraktion zu verstehen, geschweige denn alle anderen Fraktionen nicht nur grob zu verstehen, wie kann ich denen irgendwie was reinwirken und wie machen die Punkte, sondern auch noch im Detail zu verstehen. Das ist jetzt ja gar keine Regel, wo ich jetzt irgendwie deine Fraktion grob verstehen muss. Die habe ich schon grob verstanden. Ich habe verstanden, wie du Punkte machst. Ich habe verstanden, wie ich dir Punkte wegnehmen kann, ne? Und wie ich verhindern kann, dass du weitere Punkte machst. Aber sowas ist halt auch super schwer. Also da müsste ich ja wirklich bei jedem die ganzen Co-Mechaniken nochmal hinterfragen, ne? Und dann hättest du wahrscheinlich auch Ballsy gesagt, ja klar, kann ich das machen. Und dann hätte ich wahrscheinlich ja sagen müssen, ja, aber guck doch bitte nochmal nach, ne? Das ist einfach schwierig, ne? Das muss man einfach öfter spielen, das Spiel, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ist, glaube ich, ein gutes Fazit.
Ja, aber genau, es ist gut, dass du nochmal sagst, mit den Kommentaren habe ich total gefreut, auch wieder da bei der Folge, wie viel, mega viele coole Kommentare bei uns auf dem Discord kamen dazu und wie viele Leute auch ganz lange Texte geschrieben haben. Mit irgendwie Feedback, also auch wenn ich es momentan nicht schaffe, immer irgendwie auf alles zu reagieren und zu alles zu antworten, also ich und du, weißt du auch, wir lesen uns das auf jeden Fall alles immer durch und ist mega motivierend, irgendwie dann, ich weiß nicht, Montag Nachmittag oder Dienstag Nachmittag irgendwie in den Discord reinzuschauen, wenn man mal kurz irgendwie 5 Minuten hat, weil ich auch versuche, nicht so viel am Handy zu hängen und dann irgendwie da zu sehen, da gibt es irgendwie 18 Kommentare oder so, also auf jeden Fall mega cool, also vielen Dank. Das ist für mich auf jeden Fall eine der Hauptmotivationen, den Podcast so durchzuziehen, wie wir es machen, das ist richtig, richtig cool und dann auch irgendwie eure Erfahrungsberichte, das haben ja auch ein paar Leute zu Root explizit irgendwie geschrieben, ne, wie sehr sie das feiern und hatten dann irgendwie über irgendwelches Maulwurf Meta-Gameplay gesprochen, liebe ich ja jetzt schon, also habe ich hart abgefeiert. Also so, wirklich, also im positiven Sinne wirklich, meine ich echt ernst, mega geil, dass irgendwie jemand so tief drin ist in Root, dass er irgendwie von einer Rasse irgend so eine Meta-Taktik kennt und die auch einen Namen gibt, also mega, finde ich richtig gut. Habe ich super hart abgefeiert und mega geil.
Ja, also ich finde auch, also war ja deine Idee damals in dem Discord, ich habe mich ja wie bei vielen Sachen erst gesträubt und jetzt im Nachhinein muss ich kleinlaut eingestehen, dass es eine geile Idee war. Von daher, ich habe auch sehr viel Spaß auf dem Discord und auch da nochmal für alle, die jetzt, also wir streicheln natürlich jetzt einmal allen über den Kopf, die schon da sind,
ja.
Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn da neue Leute dazukommen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, euch über Brettspiele und alles, was dazugehört, auszutauschen, kommt zu uns auf den Discord, es sind wirklich 99,9% nur nette Menschen da. Von daher, ja, wir freuen uns auf jeden, der Lust hat, irgendwie auch Feedback uns zu geben, natürlich einerseits, aber auch generell. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns Empfehlungen gebt für Spiele oder einfach Erfahrungsberichte über Spiele und sowas. Das nehmen wir alles gerne auf. Und ja, von daher, schaut da mal vorbei.
Genau, er hat halt irgendwie eine schöne Größe. Ne? Ist jetzt nicht so klein, dass man da irgendwie draufschaut und dann 5 Tage nichts passiert, aber es ist halt auch nicht so groß, dass man irgendwie, wenn man mal 5 Tage nicht draufschaut, das Gefühl hat, man hat irgendwie das komplette Internet verpasst. Also es ist irgendwie echt eine schöne, kleine und qualitativ coole Community. Macht auf jeden Fall sehr viel Bock und danke, dass ihr da mit dabei seid. Ja, dann machen wir den Haken dran. Danke fürs Überquatschen und bis nächste Woche.
Wir sehen uns bei der Hochzeit.
Yay! Mit Brettspielen. Ciao.